Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Mein Name ist Anne Johansen. Ich bin Mitglied in der landeskirchlichen Gemeinschaft hier in Schwerin. Ich war dort auch ein paar Jahre Predigerin. Und seit neuestem bin ich bei Jumpers. Wir sind nicht unbedingt eine Gemeinde, wir würden uns eher als Projekt bezeichnen. Aber genau, Teil bin ich weiterhin der landeskirchlichen Gemeinschaft. Ausgebildet bin ich als Evangelistin, das ist mein Job. Und diesen Job habe ich auch in der landeskirchlichen Gemeinschaft ausgeübt und jetzt auch bei Jumpers. Heute startet die Allianz-Gebetswoche. Das Thema lautet, Gott lädt uns ein. Und heute soll es um das Thema gehen, Gott lädt uns ein als der dreieinige Gott. Diesem Gedanken dürfen wir uns nähern. Offene Türen, einladender Gott, ein Ort, wo Menschen hingehen können und Gott erfahren können. Das ist das Konzept meiner Arbeit. Jumpers Schwerin, das ist eine offene Kinder- und Jugendarbeit auf dem Dresch, ganz in der Nähe vom Fernsehturm. Zu uns kommen ganz unterschiedliche Kinder, so wie Kinder halt sind, wild, jung. Manche haben richtig schöne Elternhäuser, da läuft alles richtig gut, aber viele haben auch echte Probleme. Manche haben zum Beispiel das Problem, dass sie noch kein Deutsch können. Das ist wirklich schwer, eine neue Sprache zu lernen. Manche haben das Problem, dass sie schlimme Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel Krieg, Flucht, auch wirklich Elend. Andere Kinder kommen aus sozial wirklich schwierigen Verhältnissen, also sehr zerrütteten Familien, Eltern, die diese schwere Aufgabe, Eltern zu sein, nicht schaffen. Da erleben wir ganz unterschiedliche Sachen. Also ich sehe da hinten zum Beispiel Birte, die kommt jeden Mittwoch ganz fleißig und ist da für unsere Kinder. Und das ist total wichtig. Denn wir erleben ganz viel Armut. Und damit meine ich nicht nur, dass den Familien Geld fehlt, sondern häufig erleben wir, dass es ihnen an vielen, vielen anderen Sachen auch fehlt. An sozialer Kompetenz, an auch religiösem Reichtum. Es fehlt einfach. Wir erleben Kinder, die sind fehl- oder mangelernährt. Kinder, denen fehlt es an Struktur und Liebe. Und manchmal erleben wir auch Kinder, denen fehlt es einfach an diesem gewissen Etwas, was es braucht, damit Leben gelingt. Für meine Kolleginnen und mich ist es jeden Tag auch mal herausfordernd. Und trotzdem freuen wir uns, dass wir diesen Kindern begegnen dürfen, die Tür aufmachen dürfen und sagen können, kommt hier rein, wir helfen euch beim Hausaufgaben machen, wir helfen euch bei der Integration, bei Konflikten, die Kinder untereinander haben. Und es taucht wirklich so ziemlich jedes Problem, was man sich vorstellen kann, taucht bei uns irgendwann mal auf. Und dabei gibt es Situationen, die gehen uns sogar richtig unter die Haut. Die sind wirklich hart. Also ich hatte diese Woche zum Beispiel einen 7-jährigen Jungen, der sehr gehänselt wird von den anderen und den wir auch kaum schützen können. Also wir reden natürlich mit den Kindern und sagen, das geht so nicht und seid wertschätzend. Und wenn wir es mitkriegen, gehen wir auch dazwischen. Aber die Kinder treffen sich ja auch draußen, ohne dass sie beobachtet werden. Und dieser 7-Jährige hat so darunter gelitten, dass er sich seit neuestem immer ein Messer in seine Schultasche tut. Und dann begegnet man diesem Kind und man muss ihm sagen, ich verstehe, dass du dich schützen möchtest, aber das ist nicht der Weg, der möglich ist. Das geht so nicht. Das ist schon sehr belastend. Und manchmal ist es auch sehr ernüchternd, wenn man merkt, wie wenig Einfluss wir doch auch haben. Wenn wir feststellen müssen, dass Arbeitslosigkeit und Armut, soziale Not sich einfach wirklich von einer Generation in die nächste vererben. Manche Familien, die scheitern an den wirklich kleinsten Kleinigkeiten, wie zum Beispiel regelmäßig etwas Warmes auf den Tisch zu bringen oder das zweijährige Kind nicht jeden Tag einfach vorm Fernseher über Stunden abzusetzen oder auch nur sowas Ähnliches wie Reinlichkeit in den eigenen vier Wänden zu wahren. Das sind so Momente, die sind wirklich frustrierend, weil man natürlich denkt, warum kriegen die das nicht hin? Warum klappt denn das nicht? Also ich kriege das doch auch hin. Oder für mich wäre das doch selbstverständlich, dass das anders wäre. Diese Gedanken kamen mir besonders am Anfang immer mal wieder. Doch die Realität ist, so etwas wie Selbstverständlichkeit, das gibt es überhaupt nicht. Wir kommen nicht auf die Welt und machen erstmal den Abwasch. Wir haben nicht von Anfang an eine Tagesstruktur. Ja, und wir wissen auch nicht von Anfang an, wo überall versteckter Zucker drin ist. Also falls das bei Ihren Kindern so ist, dann nehme ich den, das wäre toll. Aber das ist die Realität nicht. Wir kommen auf die Welt und wir sind darauf angewiesen, dass wir Eltern haben, dass wir soziale Strukturen um uns drum haben, die uns das beibringen. Und die uns auch beibringen, wie wichtig das ist. Unser Elternhaus vermittelt uns das. Dabei ist es auffällig, man könnte diesen Eltern ja auch einfach einen Infozettel geben, wo dann draufsteht, im Ketchup steckt ganz viel Zucker drin. Oder für Kinder ist es wichtig, dass sie abends vor dem Schlafengehen eine Struktur haben, die ohne Bildschirmzeit funktioniert. Also diese Zettel, diese Infozettel gibt es. Die Realität ist, das wird kaum umgesetzt, weil die Beziehung fehlt. Der Mensch lernt durch Beziehungen. Das ist das, was uns so genial macht. Wenn wir uns Kleinkinder und Schimpansenbabys angucken, dann sind die häufig ähnlich intelligent. Aber die Menschenkinder werden unlängst viel intelligenter, weil sie sozial lernen. Wir lernen in Beziehungen. Denn das, was uns Menschen wirklich prägt, sind unsere engsten Kontakte. Als Kinder sind es die Eltern, dann irgendwann auch Freunde, Erzieher, Lehrer, irgendwann später die Kollegen, die christliche Gemeinschaft, die Menschen, die wir dort begegnen. Einfach unser soziales Umfeld. Es ist entscheidend dafür, für das, was wir lernen, für das, was wir können, für das, was wir sind und das, was wir werden. Beziehungen prägen uns. Sie prägen unsere Weltanschauung, unsere Moral, unsere Werte. Sie prägen uns, wie wir mit Menschen, anderen Menschen umgehen, wie wir mit der Welt umgehen, was wir für richtig halten und für falsch und was wir für ein Problem halten und was nicht. Letztendlich der Neurologe Gerald Hüther, der hat mal gesagt, es ist, dass das Leben gelingt. Ein gelingendes Leben, das ist so etwas, das kann man schon beeinflussen, aber das kann man nicht machen. Etwas gelingt so von sich heraus, mit seiner eigenen Dynamik. Und dieses, dass unser Leben gelingt, das liegt sehr wenig in unseren eigenen Händen, sondern es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir geprägt worden sind. Und das kann richtig gut sein, das kann ein großer Schatz sein, auf den wir zurückgreifen können oder eben auch nicht. Unser Predigttext erzählt uns von ein paar Männern, die eine sehr, sehr starke Beziehung zueinander hatten, die richtig krass intensive Jahre miteinander erlebt haben und deren Welt- und Menschenanschauung durch ihren Rabbi Jesus komplett auf den Kopf gestellt wurde. Jesus hat ihnen also nicht nur irgendwelche Informationen gegeben, sondern hat eine intensive Beziehung zu ihnen aufgebaut und dadurch haben sie sich verändert. Ich lese den Text aus Matthäus 18, die Verse 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Jünger hatten eine wirklich, wirklich entsetzliche Zeit hinter sich. Sie waren lange Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Die Beziehung zu ihrem Rabbi hat sie verändert. Sie hatten bei weitem nicht alles verstanden, was er ihnen inhaltlich gesagt hatte, aber sie hatten sich verändert. Sie waren nicht mehr die gleichen Männer wie damals. Und dann passiert eine Veränderung. Jesus wird verraten von einem der ihren, einem, der ganz eng bei ihnen dran war, einem ihrer Freunde von Judas. Und Judas tötet sich dann auch später selbst. Und dann wird Jesus verhaftet. Er wird juristisch sehr unsauber verurteilt und er stirbt. und wirklich das entsetzlichste Sterben, was man sich vorstellen kann. Und das hat Jesus den Jüngern immer wieder gesagt. Er hat gesagt, das wird so kommen. Aber sie konnten sich das nicht vorstellen, dass das wirklich so kommen wird. Sie hatten gedacht, naja, vielleicht doch nicht. Vielleicht haben sie es auch nicht verstanden. Vielleicht konnten sie es auch nicht glauben, denn es ergab in ihrer Vorstellung überhaupt keinen Sinn. Jesus, der, wir sind doch gerade dabei, so im Aufwind, es wird doch gerade. Wir verändern uns, die ganze Welt, das ganze Land verändert sich doch. Ja, und dann ist plötzlich Schluss. Dann ist er einfach tot. Und plötzlich steht die Welt Kopf und niemand weiß, wie es weitergeht. Sie können nicht zurück in ihre alten Berufe, dafür haben sie sich doch zu sehr verändert, das passt doch gar nicht mehr zu ihnen. Und sie sind traurig und sie sind wütend und verzweifelt. Und sie wechseln sich immer wieder ab mit diesen Gefühlen. Es gibt so eine Stufen der Trauer und ich glaube, die Jünger laufen die regelmäßig rauf und runter. So mal verzweifelt, mal wütend, mal können sie es gar nicht glauben. Dann wieder verzweifelt, dann wieder wütend, wirklich planlos. Und plötzlich klopft es an der Tür. Und die Tür geht auf und es fallen hysterische Frauen ein. Maria und die andere Maria kommen in diesen Raum reingerannt und sagen, das Grab ist leer, der ist nicht mehr da. Und vielleicht dachten sich ein paar, oh mein Gott, jetzt drehen die Frauen auch noch völlig am Rad. Jetzt ist aus, wirklich. Also das ist so. Vielleicht wurde der Leichnam auch einfach nur geklaut. Das kann ja sein, ne? Dass man sozusagen, um zu verhindern, dass sich da so ein heiliger Ort entwickelt, dass man den Leichnam geklaut hat. Vielleicht haben sie das gedacht. Aber die Frauen erzählen von einem Engel. Und dieser Engel hat ihnen gesagt, sie sollen nach Galiläa gehen. Und da wird Jesus sein, das verspricht er ihnen. Das ist so. Und wir erfahren leider nicht, was sie denken. Ich würde das so gerne wissen. Ob sie vielleicht diskutieren, ob sie vielleicht doch ein bisschen hoffen, ob sie vielleicht so ein bisschen verstanden haben, naja, er hat ja sowas Ähnliches gesagt, wir wissen das leider nicht. Aber sie gehen los. Gemeinsam als Gruppe machen sie sich auf den Weg und sie erleben ein echtes Wunder. Denn da steht Jesus. Sie kommen zu diesem Berg und da steht er leibhaftig und in bester Gesundheit. Und doch irgendwie anders. Sie erkennen ihn gar nicht wieder. Der Text berichtet uns, dass manche sogar jetzt noch zweifeln. Doch er ist es. In Macht und Herrlichkeit steht er da. Die alten Trauer, die alte Angst, die Verzweiflung, das ist jetzt alles egal. Das verändert alles. Ihr Freund Jesus, er offenbart sich ihnen. Er zeigt sein wahres Ich. Und der allmächtige, dreieinige Gott begegnet diesen Männern in diesem Augenblick auf diesem Berg. Und das Unvorstellbare, womit niemand hätte rechnen können, wird plötzlich real. Nicht mehr der Tod hat die Beziehung zerstört. Jesus lebt und die Gemeinschaft der Heiligen lebt weiter. Der Text, den uns die Allianz Gebetswochen Brains, die sich das ausgedacht haben, die haben sich überlegt, oh, wir lassen uns mal an der Stelle über Dreieinigkeit predigen. Ich finde das ein bisschen weit hergeholt, aber an der einen Stelle möchte ich doch über die Dreieinigkeit kurz reden. Die Dreieinigkeit ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und alles drei sind Beziehungsformen. Gott hat eine Beziehung zu seinen Menschen. Er hält die Beziehung zu seinen Menschen. Der Vater, der das Leben und alles darum geschenkt und gegeben hat. Der Heilige Geist, der auch über die Entfernung und alle Hürden hinweg Gottes Wirken hier auf Erden real macht. Und der Sohn, der uns versöhnt. Das alles bräuchte es nicht, wenn es uns nicht geben würde oder wenn Gott es egal wäre. Ein Mann wird erst durch seine Kinder zum Vater. Vergebung braucht es nur, wenn es zwei Seiten gibt. Einen, der Schuld hat und der andere, der vergeben muss. Und auch Offenbarung braucht es nur, wenn es ein Gegenüber hat. Gottes grundlegendes Wesen zeigt sich in der Beziehung, die er zu uns aufbaut. Sie entspringt dem. Und daraus entsteht eine ganz besondere Beziehung aus mir, aus anderen Christen, und aus Gott. Und das entwickelt eine unfassbare Dynamik, ein Gelingen, wie wir das vorhin hatten. Daraus entsteht etwas, daraus wächst etwas, nämlich die große Gemeinschaft der Heiligen. Der Missionsbefehl, wie dieser Predigttext überschrieben ist, ist eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Sie spannt einen heiligen goldenen Faden von dem himmlischen Vater über Jesus, über die Jünger, über ganz, 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 ganz viele Menschen hin zu dir. Und vielleicht kribbelt das jetzt ein bisschen in ihrem Bauch, denn das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist Erhaben über Raum und Zeit. In der Offenbarung gibt es einen Text, da geht es um den himmlischen Lobgesang, das im Himmel den ganzen Tag Lobpreis ist. Und dass wenn wir beten, wenn wir singen, dann stimmen wir damit ein. Über alle hinweg. Christen, die vor tausenden von Jahren gebetet haben, stimmen da jetzt in dem Augenblick ein, in dem wir dann auch mit einstimmen. Also es ist einfach wirklich die Gemeinschaft der Heiligen, ist erhaben über Raum und Zeit. Sie gelingt aus Gott heraus, aus seinem Wesen heraus, dass er Beziehung mit uns möchte. Und wir, jeder Einzelne von uns, ist Teil davon. Egal, ob wir noch ganz klein sind oder schon ganz groß, in dem Augenblick, wo wir uns Gott zuwenden, sind wir Teil. Ohne diesen Moment auf den Berg würde unser Leben nicht so sein, wie es jetzt ist. Vielleicht würde uns nicht mal geben, unser ganzes Land würde ganz anders aussehen, wir hätten ganz andere Werte, aber Gott sucht ja die Beziehung mit uns. Und so sind viele Menschen hier in diesem Raum zu Jüngern und Jüngerinnen geworden. Es gab in ihrem Leben vielleicht einen Moment, wo sie diese Entscheidung getroffen haben, Christ zu werden. Und trotzdem ist diese Entscheidung nicht aus ihnen heraus entstanden. Diese Entscheidung ist bei Gott entstanden. Er hat sich ihnen offenbart. Wir suchen, aber er lässt sich finden durch uns und er befähigt uns dazu, ihn zu suchen und er weckt auch in uns den Wunsch, ihn überhaupt zu suchen. Also es ist Gott, der das tut. Und Gott tut das, um stabile, verlässliche, prägende Beziehungen zu schaffen mit ihm und mit anderen Christen. Doch aus irgendeinem wirklich sehr seltsamen Grund ist Gott so, dass er sagt, nein, ich möchte nicht nur, dass du zu mir eine Beziehung hast, sondern ich möchte, dass du mit dem Wir eine Beziehung, eine Gemeinschaft eingehst und ich darin bin. Gott nutzt andere Menschen in der Regel. Es ist meistens nicht so wie bei den Jüngern, dass wir irgendwann mal auf einen Berg kommen und dann steht da der Jesus und dann habe ich mit Jesus quasi meine Zeit und dann bekehre ich mich und das ist diese Beziehung, ich, Gott, das findet meistens nicht einfach nur so unter zwei Leuten statt, sondern ganz häufig gibt es andere Menschen, die das gemacht haben. Menschen, die uns von Jesus erzählt haben, Menschen, die uns Glauben vorgelebt haben, die uns geprägt haben. Wenn Sie in Ihre eigene Biografie zurückschauen, in Ihre christliche Biografie, dann werden Sie bestimmt auch Leute nennen können, die Sie begleitet haben, die Sie geprägt haben. Menschen erzählen von Christus, Menschen geben den Glauben weiter. Es gibt kein Christsein allein und es gibt auch kein Christwerden allein. Wir sind immer berufen in die Gemeinschaft. Wir alle wurden durch andere Christen dazu befähigt. Im Text heißt es, zu Jüngern gemacht. Sie sind ein gemachter Mensch. Sie sind ein gemachter Christ. Ich bin gemacht von anderen Menschen. Und das gilt nicht nur für mich, ich denke, das gilt auch für Sie. Sie sind gemacht worden von anderen Menschen, geprägt, begleitet von ihrem Umfeld. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir die Rolle, die wir selbst in unserem Leben spielen, völlig überschätzen. Wir glauben immer, dass wir uns entschieden haben. Wir glauben immer, dass wir unser Leben hingekriegt haben. Und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass man selbst Entscheidungen trifft und selbst Verantwortung für sich übernimmt. Aber ich glaube, wir unterschätzen die Rolle unseres Umfeldes, unserer Beziehung. Wir unterschätzen Gottes Wirken völlig. Ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, wenn ich in einer anderen Familie geboren wäre. Vielleicht in einer Familie von meiner Arbeit. oder in einem griechischen Flüchtlingsheim oder in einer Berliner Regenbogenfamilie. Das würde mich ganz anders prägen. Ich wäre eine andere Person. Ich habe mich für Christus entscheiden können, weil mich viele Christen auf diesem Weg begleitet haben. Christen prägen Christen und in allem dazwischen, allem, was da passiert, ist Gott. Wer hat sie zu einem Jünger, zu einer Jüngerin gemacht? Wer hat sie geprägt? Und jetzt der ganz schwierige Teil dieser Frage. Dieser Prozess des Jüngerwerdens hört hier auf Erden nicht auf. Auch jetzt werden wir zu Jüngern. Es prägt uns. Wir hören damit nicht auf. Und deswegen muss man sich auch fragen, wer macht mich heute noch zu einem Jünger? Von wem lasse ich mich heute noch prägen? Wem erlaube ich, mich zu kritisieren? Wo erlebe ich christliche Gemeinschaft, die mein eigenes Glaubensleben bereichert, die mir Gedanken schenken, die ich vielleicht nicht selber habe, die mich bewegen? Wo kann ich auftanken? Wo erlebe ich Gemeinschaft? Ich habe für mich lange darüber nachgedacht und Sie dürfen das gerne auch für sich tun. Aber ich habe in der Vorbereitung überlegt, ich glaube, es gibt zwei Gruppen, denen das schwer fällt, das zuzulassen. Und die einen sind Menschen, die haben sich in die christliche Gemeinschaft hineingegeben. Die haben sich investiert, die haben nach anderen Christen gesucht und sie wurden tief menschlich verletzt. Und dass man dann irgendwann sagt, und jetzt habe ich keine Lust mehr auf andere Christen. Ich lebe meinen Glauben alleine. Ich suche mir vielleicht eine Online-Gemeinde, wo ich mich am Sonntag mit reinklicke. Oder ich habe Bücher, die ich lese. Ich glaube, für solche Menschen, ich kann das total verstehen, dass man da keinen Bock mehr drauf hat. Dass man sagt, es steht mir bis hier, ich will es nicht mehr. Aber so funktioniert Christsein nicht. Und eine zweite Gruppe, die mir eingefallen ist, sind Leute, die in Haupt- und Ehrenamt sehr aktiv sind. Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht so einfach, seiner Gemeinde gegenüberzutreten und zu sagen, ja, ich habe gerade eine ganz schwierige Phase, ich zweifle total, aber ich gehe jetzt auf die Kanzel und ich predige dort über den Missionsbefehl. Das ist total schwierig. Nicht nur für einen selbst, weil man irgendwie das doof ist, sondern auch für die Gemeinde ist das schwer zu ertragen, dass auch man selbst als Hauptamtlicher ja so tiefe Phasen hat, wo man vielleicht nicht immer so geben kann, wie vielleicht von einem eigentlich erwartet werden würde. Wer prägt Sie heute noch? Falls Sie keine Antwort auf diese Frage haben, dann ist das vielleicht so ein bisschen wie die Motorkontrollleuchte beim Auto. Wenn die blinkt, dann können Sie in der Regel noch weiterfahren. Das geht schon noch eine Weile. Aber irgendwann wird es haarig. Und deswegen möchte ich Ihnen den Rat geben, machen Sie sich auf die Suche nach Menschen, nach anderen Christen, denen Sie gestatten, Sie auch heute noch in diesem Prozess des Jüngerwerdens begleiten. Andere, ein Supervisor, ein Mentor vielleicht, in Ihrer Gemeinde Menschen, die Sie begleiten dürfen. Seien Sie mutig, wagen Sie diesen Schritt in diese Beziehung zu anderen Christen und zu sagen, und ich möchte mich von dir bereichern lassen. Denn das ist die wichtigste Grundlage, das ist die absolute Startbedingung für alles Weitere. Macht Jünger, steht im Text. Ich lese nochmal den Vers Nummer 19 folgende. Darum gehet hin, lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich bin ein Luther-Fan, also ich bin auch Lutheranerin, also ich finde Luther sehr, sehr gut. Aber es tut mir leid, der Text ist ihm nicht so gut gelungen und deswegen möchte ich einmal den Klugscheißer-Modus anschalten und an dieser Stelle Luther korrigieren. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Also ich glaube, Luther hat an dieser Stelle keinen Fehler gemacht, aber es ist eine Ungenauigkeit, die ich ganz, ganz wichtig finde, dass man sie ein bisschen anders übersetzt. Schauen wir uns den griechischen Urtext an. Dann sucht man immer zuerst das Verb. Also immer erst das Verb suchen, das Tu-Wort für alle, die mit Grundschülern zu tun haben. Immer das Verb suchen. So, und bei Luther klingt es nämlich so. Es klingt so, als ob es vier Aufträge gibt. Hingehen, lehren, taufen und wieder lehren. So. Das ist aber im griechischen Text überhaupt nicht so. Streng genommen gibt es dort nur ein wirkliches Verb. im Imperativ. Imperativ ist die Befehlsform und das lautet Jünger machen. Macht zu Jüngern. Luther übersetzt es mit dem ersten Lehre. Das ist schon schwierig. Also es steht da wirklich Macht Jünger. Das ist der einzige Auftrag, den wir haben. Macht Jünger. Alles andere sind Konkretisierungen. Also, und die stehen auch noch in einer Partizipialfunktion. Also das steht eigentlich, ich übersetze es mal für alle, die bei Verben und Partizipien ausgestiegen sind. Aber eigentlich steht dort, macht Jünger hingehend, taufend und lehrend. Die letzten drei Anweisungen sind quasi nur, ja, so soll es sein. Das soll Bestandteil dieses Auftrags sein. Aber das oberste Gebot ist, macht Jünger. Und dadurch, dass es so lehrend, taufend, hingehend ist, wird auch deutlich, das ist keine Reihenfolge, sondern das ist quasi der sich selbst gegebene, von Gott geschenkte Inhalt. So funktioniert das, so von sich heraus gelingende Mission, gelingendes Jüngermachen hat immer das hingehende Wesen. Es hat immer das taufende Wesen. Es hat immer das lehrende Wesen. Das wird immer Teil dessen sein. Die Mission, sie strebt immer danach, Menschen zu suchen und ihnen da zu begegnen, wo sie sind. Sie strebt in der Taufe immer nach verbindlichen Beziehungen. Und sie ist immer lehrend, sie ist immer prägend in der Beziehung. Kurz, Jesus fordert die Jünger auf, andere Menschen zu Jüngern zu machen, indem sie sie suchen, sie verbindlich und stabil in die christliche Gemeinschaft holen und dort Menschen prägen, beziehungsweise diese Menschen ja dann wieder andere Menschen prägen. Wo gelingt uns das? Wo gelingt uns das, Jünger zu machen? Also beim Missionsbefehl kann man ja viel darüber predigen, wo uns das nicht gelingt, über alle Leute, die nicht da sind. Aber ich möchte jetzt mal den Fokus darauf legen, auf die Menschen, die hier sind. Wo gelingt uns das, Menschen zu gewinnen? Und da möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Ich hoffe, Sie lassen mich nicht hängen. Gucken Sie sich mal Ihre Eltern an, so im Gedanken. Waren die mehr oder weniger christlich? Also waren Ihre Eltern so Christen? Können Sie mal Handzeichen geben? Wer hat christliche Eltern von Ihnen? Sehr schön. Also gucken Sie mal rum. Können Sie noch mal zeigen? Gucken Sie mal rum. Die allermeisten von uns haben christliche Eltern. Ich wage mal die Gegenfrage. Wer hatte, als er sich bekehrt hat, keine christlichen Eltern? Auch ein paar? Aber deutlich weniger. Dankeschön. Dankeschön für Ihre Ehrlichkeit. Die allermeisten Menschen hatten christliche Eltern. Es scheint uns gut zu gelingen, unsere Kinder für den christlichen Glauben zu gewinnen. Und das ist was Schönes. Das ist wirklich was Schönes. Und da dürfen wir uns auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, das scheinen wir gut zu machen. Warum gelingt uns das? Warum schaffen wir das? Warum funktioniert das? Und hier kommen wieder unsere drei Konkretisierungen. Ich sollte leichtere Wörter verwenden, merke ich gerade. Also, die kommen wieder ins Spiel. Der erste Punkt, hingehend. Wir wenden uns unseren Kindern zu. Sie begegnen uns. Sie werden in unsere Welt hineingeboren. Wir erleben sie, wir sind da für sie. Auch wir als Gemeinde erleben diese Kinder. Sie gehen bei uns in den Kindergottesdienst. Wir kümmern uns um sie, wir haben Verantwortung für sie. Diese Kinder wissen, was Christen sind. Sie wissen zumindest, wie wir das leben. Es gelingt uns auch manchmal nicht, aber darauf will ich gerade nicht den Fokus setzen. Unsere Kinder wissen, was Christen sind. Ich habe eine Mädelsrunde mit ein paar anderen Müttern und da sind viele keine Christen. Und für die bin ich echt so ein Einhorn. Die können sich gar nicht vorstellen, dass Christsein auch abseits einer Kirche funktioniert mit hohem Turm und Glocken und dass ich auch gar nicht so der große Orgelmusikfan bin. Das verstehen die gar nicht. Für die war das so, ist das eine Sekte? Und vielleicht haben auch sie die Erfahrung manchmal gemacht. Ich diskutiere mit denen über die Hexenverbrennung, weil sie damit kommen und das gerne verstehen wollen. Oder ob wir Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, quasi mit Bibeln bewerfen würden. Also die haben ein sehr konkretes Bild, wie Christen sind. Und die Realität ist doch häufig eine ganz andere. Also das Bild, was Leute haben, die keine Christen sind, ist ein anderes als das, was wir sind. Es gibt bestimmt so eine und solche, ne? Aber so sind wir gar nicht. Die Menschen kennen uns nicht. Sie haben keine Ahnung, wer wir sind. Sie glauben uns zu kennen und deswegen kommen sie nicht. Aber wenn sie uns kennen würden, bin ich mir ziemlich sicher, dass viele sagen, ja, so blöd ist es vielleicht gar nicht. Also gehen Sie hin, seien Sie mutig. Machen Sie sich verständlich, erklären Sie den Menschen, was Christsein bedeutet. Leben Sie es ihnen vor. Der zweite Punkt ist taufend. An dieser Stelle könnten wir sehr gerne über die Kinder- und die Erwachsenentaufe reden, aber ich finde, beides hat total was für sich. Ich persönlich finde beides genial und befürworte auch beides. Aber ich glaube, das ist nicht das Setting, wo wir darüber diskutieren. Und falls jemand interessiert ist, können Sie gerne nach dem Gottesdienst zu Bernd gehen. Aber ich erzähle da auch gerne was drüber. Genau, taufend. Ich möchte aber einen ganz, ganz zentralen und wichtigen Punkt zum Thema Taufe möchte ich Ihnen mitgeben. Die Taufe ist verbindlich. Sie ist wirklich diese Aussage, du gehörst hierher. Du gehörst zu uns. Ich kann mich taufen lassen, weil ich davon überzeugt bin, dass das jetzt richtig ist. Und das finde ich richtig gut. Aber es ist immer auch dieses, und Gott sagt auch Ja dazu. Und die Gemeinde sagt Ja zu dir. Du gehörst hierhin. Diese Vorstellung, dass man sich taufen lässt in der einen Gemeinde und dann geht man in die andere Gemeinde und dann hat man eine Online-Gemeinde und dann geht man noch dahin und dann macht man so. Das ist, ich kann das total verstehen und ich glaube, das hat auch sein Für und Wider. Aber so ist das eigentlich nicht gedacht. Es ist eigentlich gedacht, dass wir verbindlich zueinander gehören, dass wir einen verbindlich zueinander gehören und zueinander halten und sagen, und ich bleibe auch Teil von euch. Ich möchte hier sein, ich möchte mich einbringen und ich möchte, dass ihr auch euch in mein Leben mit einbringt. Wie kann Verbindlichkeit heute gelebt werden in einer Welt, in der doch jeder irgendwie so individuell unterwegs ist? Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist Gestaltungsspielraum. In dem Augenblick, wo jemand dazukommt in eine Familie zum Beispiel, betrachten wir eine Patchwork-Familie, wo dann auch plötzlich irgendwie Vater und nochmal zwei Kinder dazukommen. Natürlich kann es nicht so weitergehen wie vorher. Natürlich hat jeder das Recht zu sagen, ja, aber das ist mir wichtig. Und so wie sich die Patchwork-Familie immer wieder neu entwickeln muss, müssen auch wir als Gemeinde uns entwickeln. Wir müssen auch dem, der dazukommt, die Möglichkeit geben, dass er gestalten darf, dass er sagen darf, das und das ist mir wichtig. Und weil wir den anderen ja genauso schätzen wie wir uns selbst, ist uns das auch wichtig, dass der sich wohlfühlt. Und in Betracht auf unsere eigenen Kinder muss man auch sagen, Kinder heute sind anders als Kinder vor 20, 30, 40 Jahren. Wir können gerne darüber diskutieren, ob die Erziehung unserer Kinder so gut ist, aber das ist nicht das Thema. Unsere Kinder sind heute anders. Unsere Kinder brauchen mehr Bewegung, die halten weniger still. Ich kann Ihnen sagen, als Eltern, es ist nicht so leicht, sein Kind auch im Gottesdienst still zu kriegen. Das ist eine Herausforderung. Und wir als Gemeinde müssen dem entgegnen. Wir müssen dem begegnen, indem wir sagen, okay, gut, dann brauchst du mehr Bewegung. Ich wünsche mir mehr Ruhe und du brauchst mehr Bewegung. Und jetzt finden wir irgendwie einen Kompromiss. Zum Beispiel in den Kindergottesdienst, zum Beispiel indem man seinem Kind auch mal sagt, du guck mal, für die anderen ist das blöd. Zum Beispiel indem man auch mal seinen Kindern erzählt, Leute mit Hörgeräten haben ganz große Probleme, wenn es so laut ist, dann können die schlecht hören. Dass man auch bei den Kindern Verständnis weckt und gleichzeitig aber auch bei den Erwachsenen sagt, aber Kinder sind heute anders, wir müssen das auch akzeptieren in einem gewissen Rahmen. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen, so ein Diskutieren. Aber ich glaube, nur so funktioniert Verbindlichkeit, indem man sich aufeinander zubewegt, indem man wahrnimmt, was sind deine Bedürfnisse und sagt, das sind meine Bedürfnisse und Kompromisse findet. Die Mission, sie strebt nach Verbindlichkeit in der Gemeinde. Und das dritte Wort ist lehrend. Und da sind wir wieder bei den prägenden Beziehungen. Die Mission funktioniert nicht durch irgendwelche Informationen. Also ich kann Ihnen jetzt einen Vortrag über Kreuzestheologie halten, auch im Betreff auf die Reformationsgeschichte, wie das funktioniert hat. Das wäre alles möglich und das wäre bestimmt super interessant. Aber das, was funktioniert, was wirklich letztendlich Menschen bewegt, ist die Beziehung. Indem sie erleben, was bedeutet denn das für mich konkret, wenn ich Christ werde? Was bedeutet es denn? Was bewirkt das in mir und wie verändert sich unsere Beziehung zueinander? Wie verändert das meine Haltung, die ich anderen Menschen gegenüber entgegenbringe? Lehrend im Sinne von prägend, im Sinne von sich gegenseitig auch Gedanken schenken, auf die man vielleicht selber gar nicht gekommen wäre. Lehrend unterwegs. Und so machen wir uns auf in die Welt. So begegnen wir anderen Menschen, wir gehen hin, wir sind verbindlich da für sie, wir wollen andere Menschen prägen und wollen auch, dass sie Christen werden und dann wieder uns prägen. Man könnte auch sagen, aufsuchend, verbindlich, prägend. Wir vertrauen darauf, dass Gott darin wirksam ist, dass Gott das macht, dass das nicht aus unserer Kraft heraus funktioniert, sondern dass Gott es gelingen lässt aus sich heraus. Ich habe vorhin von Jumpers angefangen und ich möchte die Predigt mit Jumpers enden. Wir sind ein christliches Projekt. Da machen wir auch kein Geheimnis draus. Das steht auf unseren Flyern drauf und wir reden auch mit den Kindern ganz, ganz viel über den Glauben. Also meistens nicht gleich immer beim ersten Mal, aber die Kinder, die öfter mal kommen, die wissen das auf jeden Fall. Wir diskutieren über Gnade und Vergebung. Das ist ein ganz großes Thema bei uns. Wir reden auch darüber, wer Jesus ist, wer Gott ist und wer Allah ist. Und das ist manchmal echt schwierig, weil an meiner Wortwahl merken Sie gerade, wir haben sehr, sehr viele Moslems bei uns. Also ganz, ganz viele muslimische Kinder. Teilweise sind sie sogar richtig streng religiös und das ist dann manchmal schon auch schwierig. Das ist so ein Spagat, einerseits offen und ehrlich über den Glauben zu reden und andererseits zu wissen, was es für diese Kinder bedeuten würde, wenn die sich bekehren. Und trotzdem will man es ja nicht verwässern. Also, und das ist immer die Überlegung, wie formuliere ich, wie viel Jesus ist quasi im Wort und Tat okay, ohne dass man sie verprellt, unnötig verprellt und ohne dass es aber auch dann irgendwann zu Larifari wird und dass man dann sozusagen das eigentliche Ziel, nämlich dass wir auch natürlich Kinder für Jesus gewinnen wollen, aus den Augen verliert. Und dann haben wir das zweite, ich sage jetzt mal Problem. Es gibt auf den Dreh ganz viele andere Projekte und mit denen wollen wir auch gut zusammenarbeiten. Und viele von denen sind aber sehr weltlich, sage ich jetzt mal. Und wenn die das Wort Mission hören, Felix nickt, schön, genau. Wenn die das Wort Mission hören, dann kribbelt es denen. Also das finden die nicht so gut. Und nun grübeln wir wirklich jedes Mal, wie machen wir das? Wie viel Jesus ist okay? Wie vermitteln wir das auch muslimischen Kindern, ohne dass wir sie völlig verprellen? Und vor kurzem war ja Weihnachten, krasserweise vor 3 Wochen war Weihnachten. Und wir haben mit den Kindern Lieder geübt. Und ein Lied war, Weihnachten ist Party für Jesus. Und nun gab es eine große Geschenkeaktion auf dem Drescher Markt. Da kamen ganz viele Kinder aus verschiedenen Projekten hin und da war der Weihnachtsmann und er hat jedem Kind ein persönliches Geschenk überreicht. Und es war wirklich cool. Und die Kinder durften, wenn sie wollten, noch ein Lied singen und ganz viele haben dann irgendwie gesungen, Schneeflöckchen, Weißröckchen und O Tannebaum und leise rieselt der Schnee. Und wer diese Lieder kennt, der weiß, dass in der ersten Strophe eigentlich noch nichts Christliches vorkommt. Manchmal so in der zweiten oder dritten, aber gerade die erste Strophe ist wirklich komplett harmlos. Und so war diese ganze Weihnachtsfeier wirklich sowas von atheistisch. Das kann man sich wirklich, also es war schon auffällig. Aber okay, ne? Es ist das, was die Leute daraus machen. So, und irgendwann ging dann eines von unseren Kindern nach vorne, ein kleines Mädchen mit Zöpfen, Zahnlücke, 7 Jahre alt und wirklich strenggläubige Muslima. Ihre Eltern zückten das Handy, um das aufzunehmen. Und sie bekam ihr Geschenk, schnappte sich das Mikrofon und sagte, und ich will jetzt noch ein Lied singen. Und dann sang sie, Weihnachten ist Party für Jesus. Und in diesem Lied ist großartig, da kann man klatschen. Das war wirklich... Vielleicht kennen Sie das Lied. In diesem Lied geht es darum, dass Gott Mensch wird und dass er sich in Jesus zeigt. Und wirklich ist es, dass ein muslimisches Kind auf einer atheistischen Weihnachtsfeier den größten missionarischen Erfolg hatte. Ich fasse es nicht. Aber es macht mir Mut. Ich habe auch oft die Handbremse an und überlege, oh, ich will ja auch niemanden verprellen. Ich habe auch manchmal Angst, dass Leute mich komisch finden. Aber ganz ehrlich, vielleicht müssen die Leute uns auch komisch finden, weil wir sind komisch. Wir glauben halt an andere Sachen. Wir haben eine andere Weltsicht. Und ich bin von diesen Mädchen so begeistert und ich glaube, ich will sie mir, nicht nur ich glaube, ich will sie mir als Vorbild nehmen, mutig meinen Glauben zu leben. Und vielleicht ist das ja auch was für sie. Amen.